Hören wir gemeinsam auf den Klang einer atemberaubenden Vision. Hören wir auf Jesaja 25, die Verse 6 bis 9. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berg allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berg die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Und er wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Denn der Herr hat es gesagt. Und zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Und das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Atemberaubend. Diese Vision ist global. Sie ist global und sie handelt von allen Völkern. Und ich möchte zu Beginn zur Globalisierung und zu dieser Völkergemeinschaft etwas sagen, bevor wir uns die Bilder des Textes anschauen. Globalisierung ist ja ein Modewort, keine Nachrichtensendung, kein Politiker, der das Wort nicht im Munde führt. Den Globus, den nehmen wir in einem internationalen Gottesdienst auch vor unsere Augen. Und vielleicht denkt noch jemand, ach, Globalisierung, damit habe ich doch nichts zu tun. Hört mal, was ein berühmter Baptistenprediger dazu gesagt hat. Alle Menschen sind voneinander abhängig. Jede Nation ist Erbe eines großen Schatzes von Ideen und Arbeit, zu dem die Lebenden und die Toten aller Nationen beigetragen haben. Ob wir es wissen oder nicht, jeder von uns bleibt ewig in der Schuld von anderen. Wir sind ewige Schuldner bekannter und unbekannter Männer und Frauen. Warum? Wenn wir morgens aufstehen, gehen wir in das Badezimmer und nehmen einen Schwamm, der uns von einem Bewohner der pazifischen Inseln gegeben wurde. Wir nehmen die Seife, die von einem Europäer für uns gemacht wurde. Dann trinken wir Kaffee, der uns von einem Südamerikaner, oder den Tee, der uns von einem Chinesen, oder den Kakao, der uns von einem Westafrikaner gegeben wurde. Und ehe wir zur Arbeit gehen, sind wir schon mehr als der halben Welt verpflichtet. In einem sehr realen Sinn ist alles Leben voneinander abhängig. Die Qual des Armen macht den Reichen ärmer. Die Besserung der Lage des Armen macht den Reichen reicher. Wir sind zwangsläufig unseres Bruders Hüter, weil wir unseres Bruders Bruder sind. Was auch immer einen direkt betrifft, betrifft alle anderen indirekt. Diese Worte sind 51 Jahre alt. Diese Worte stammen von Martin Luther King, der schwarze Baptistenprediger, der Friedensnobelpreisträger, der Märtyrer der Freiheit, der Träumer. I have a dream, we shall overcome. Und 1967 hat er ein Buch geschrieben, Wohin führt unser Weg, Chaos oder Gemeinschaft? Denn die Situation der Slums in Amerika nahm zu und die Benachteiligung von Bevölkerungsgruppen, besonders der Schwarzen, ebenfalls. Und ein Jahr später, 1968, wurde Martin Luther King erschossen, vor 50 Jahren, mit 39 Jahren. Und wenn er nicht erschossen worden wäre, hätte er vielleicht mit 90 Jahren im Jahr 2009 miterlebt, wie sein Traum wahr wurde und der erste Präsident, ein farbiger Barack Obama, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, wurde. Globalisierung. Wir bekommen unsere Krabben aus Madagaskar gepoolt, das T-Shirt aus Bangladesch, das Smartphone aus China, das Buch gedruckt in Polen, weil es billiger ist. Die Gemeinde Jesu und die Gesellschaft, der Globus und die Kirche, die gehören zusammen. Wir können uns nicht davonstehlen und sagen, mit Globalisierung habe ich doch nichts zu tun. Und das hat einen noch tieferen Grund. Bevor wir als Menschen uns die ganze Erde untertan gemacht haben, bevor wir als Menschen angefangen haben, diesen Körper zu bebauen und auszubeuten und uns eigen zu machen, gab es Gott, den Global Player überhaupt. Wenn es einen globalen gibt, dann Gott. Gott sieht die ganze Welt. Atemberaubend ist das. Der Schöpfer des Universums hat das Ganze und jeden Einzelnen im Blick. Gott hat den Überblick. Gott hat den Durchblick. Und Gott sieht den Einzelnen. Das heißt, er sieht jedes einzelne Volk und darin sogar jeden Einzelnen. Denn Gott möchte, dass alle zu seinem neuen Volk gehören und sein Kind werden. Ein Wort zu den Völkern. Jedes Volk hat seine eigene Geschichte. Wer aus Osmanien oder Anatolien kommt, hat eine andere Geschichte, wie der aus Ostpreußen oder Ostdeutschland oder Ostchina kommt. Und wir sind als Menschen begrenzt. Wir können gar nicht alle Geschichten kennen, alle Orte. Und weil wir begrenzt sind, begrenzen wir uns auch. Jeder von uns begrenzt sich in seiner Liebe und Aufmerksamkeit gegenüber anderen. Kein Mensch kann jeden sehen, jeden sich widmen, jede Sprache lernen, jeden lieben. Wir sind begrenzt. Und weil wir begrenzt sind, bilden wir Kreise in unserer Familie. Und die Familien haben sich zusammengeschlossen zu Sippen und die Sippen zu Stämmen und die Stämme zu Völkern. Und in einem Volk bilden sich dann Gemeinsamkeiten, gemeinsame Sprache, gemeinsame Herkunft, gemeinsame Stories. Wir sind ein Volk, wird zu einer Identität. Ein Volk kann eine Heimat werden, zu einem Zuhause, auch zu Stolz und Ehre führen. Der Adler auf der Brust, die Fahne, die weht, die Nationalhymne, die erklingt. Aber der Gott der Bibel, der liebt besonders ein Volk. Er wählt. Aus den ganz vielen Völkern erwählt sich Gott ein Volk und schenkt ihm seine besondere Aufmerksamkeit. Israel. Aus allen Völkern und Menschen und Gruppen wendet er sich dieser Gruppe besonders persönlich zu und führt sein Volk heraus aus der Sklaverei in die Freiheit. Und er beschützt sein Volk und er begleitet sein Volk. Und es war das deutsche Volk, das mit seinen freien Wahlen einen schwachen Präsidenten wählte und einen mächtigen Reichskanzler. Und es war das deutsche Volk, das es zugelassen hat und tatkräftig unterstützt wurde, hat, dass ein Weltkrieg vom Zaun gebrochen wurde, der so große Zahl wie noch kein Krieg in dieser Welt an Opfern folderte, von fast allen Völkern dieser Welt und brutal war. Und es war das deutsche Volk, das zugelassen hat, dass das Volk Israel fast vollständig vernichtet wurde. Und seitdem die Standarten und Waffen unseres Volkes fürs deutsche Vaterland trugen und Gott mit uns, ist unser Beziehungsstatus zwischen Deutschen und ihrem Volk kompliziert. Und deshalb, Christen können die Gründung des Staates Israels vor 70 Jahren als ein Zeichen der Treue Gottes ansehen. Denn es ist zugleich Schuld der Kirchen gewesen, zu der wir uns bekennen, dass wir damals auch Juden ausgegrenzt haben, innerhalb und außerhalb der Kirche, dass wir zu wenig geliebt haben, dass wir auch andere ausgerottet haben und zu wenig dagegen gesagt und getan haben. Gott liebt ein Volk und dann erzählt die Bibel die Geschichte, dass er alle Völker liebt. Dass er von einer Welt träumt, zu der alle Völker gehören, wo alle Völker zusammenkommen und eine Gemeinschaft bilden. Kutschak, die Umarmung Gottes. Gott umarmt die Welt. Das ist tatsächlich keine linkspolitische Utopie. Das ist ganz konservativ. Das ist uralt. Das ist nämlich Gottes ursprüngliche Idee mit dieser Welt. Bunte Gemeinde ist eine ganz konservative Vorstellung. Multikulti, das ist so konservativ, wie es nicht sein kann. Uralt, steinalt. Das ist Gottes prophetische Vision hier gemalt von Jesaja. Schauen wir uns die Vision an, was er uns vor Augen malt. Was sieht Jesaja? Er sieht auf wunderbare Weise etwas, was Gott tut. Denn gegen unsere beschränkte Sicht und unseren Augenschein sieht er, wie Gott im Regiment sitzt, wie Gott der Herr der Welt ist und aller Völker und dass er alle Möglichkeiten hat im Himmel und auf Erden. Drei Bilder benutzt diese Vision für Gottes neue Welt. Das erste Bild: und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berg allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Gott deckt groß auf. Gott gibt ein Festmahl. Jeder Staatspräsident, der Gäste bekommt, rollt den roten Teppich aus. Für manchen französischen Präsidenten etwas größer, für die deutsche Kanzlerin etwas kleiner. Aber natürlich, es gibt ein Festessen, ein Bankett, ein Staatsbankett, ein Dinner. Und schon die ganz alten Könige, die haben Bankette gegeben. Und heute Staatslenker tun das auch und lassen es krachen. Aber dieses Festmahl von Jesaja 25 könnte nicht edler, es könnte nicht exzellenter sein. Es ist wirklich ein fettes Mahl, fett. Und es ist edler Wein, höchste Reinheitsstufe, ohne Hefe. Man sieht förmlich den gedeckten Tisch, wie er festlich und voll gedeckt ist. Ich wollte hier auch symbolisch was hinstellen, aber ich dachte, das würde das ja nicht wiedergeben. Also auf diesem Festtisch steht dieser Leuchter. Und das Rest müsst ihr euch denken. Aber wer ist der Gastgeber? Wer ist der Koch? Wer ist der Kellner in diesem Fest? Es ist Gott selbst. Gott ist der Gastgeber. Gott deckt den Tisch. Gott bereitet die Speisen. Und Gott bedient alle Völker. Jesaja sieht dieses Festmahl auf dem Zion, auf dem Berg Gottes in Jerusalem. Und dort tischt Gott ganz groß auf. Das bedeutet, Gastfreundschaft ist ein Wesenszug Gottes. Gastfreundschaft ist eine Gabe von ihm. Und immer wenn du dich an einen gedeckten Tisch setzt, gutes Essen und Trinken genießt, dann ist das ein kleiner Vorgeschmack auf dieses endzeitliche Festmahl. Immer wenn du Gäste empfängst, wenn du etwas von deinem Überfluss teilst, abgibst, dann tust du zeichenhaft, was Gott mit allen Menschen tun will. Er lädt ein, er tischt auf, er ist großzügig. Immer wenn du Geld spendest, damit deine Ortsgemeinde ein guter Gastgeber sein kann für alle Generationen, dann setzt du ein kleines himmlisches Zeichen. Und wenn wir als Gemeinde heute ein Sonderopfer zusammenlegen für unsere Missionspartner in allen 5 Erdteilen dieser Welt, auch für Ibrahim in der Türkei, aber auch für Mama Esther in Haiti und auch für die Philippinen und so weiter, dann decken wir zeichenhaft den Tisch. Diese Vision, die begeistert mich. Denn Gott ist hier der Gastgeber, Gott ist der Koch, Gott ist der Kellner, Gott, das ist auch ein Gottesbild. Er ist der Großzügige, der sich Verschenkende. Gott ist der Gemeinschaftsliebende, der alle dabei haben will. Und wenn wir genießen, dann genießen wir etwas von Gott. Doch in dieser Vision ist auch von einer Decke die Rede. Jesaja hat die Vision von einer Decke. Vielleicht ist das eine schöne Decke. Das Problem dieser Decke ist, sie ist über dem Kopf. Und ich glaube, man kann sich gut damit arrangieren, mit so einer Decke umherzulaufen. Die Welt ist bunt und schön. Und wenn man so eine Decke hat, merkt man das gar nicht. Man denkt sich, so sieht die Welt aus. Hier ist es hell, da ist es dunkel, hier ist es rot und grün und blau. Er sieht, dass alle Völker, er meint die Nicht-Juden, eine Decke über dem Kopf haben, dass sie etwas nicht sehen können, was da ist. Ich glaube, dass wir in unserem Land auch so eine Decke haben. Und unser wahnsinniger Wohlstand, der kann wie eine Decke sein über uns. Und die Diskussion, an wie vielen Sonntagen man shoppen gehen kann, kann sein wie eine Decke. Man kann sich echt daran gewöhnen. Diese Decke ist ein Bild für die Blindheit, für Gottes Schönheit, für Gottes Welt, für Gott. Du kannst ein ganz fettes Leben haben. Ein Leben in Saus und Braus, Genuss und Wohlstand. Es kann sein, dass in deinem Keller wirklich der beste Wein der höchsten Reinheitsstufe ist und dass du zweimal am Tag fettes Steak essen kannst. Als Deutsche leben wir Essen in Saus und Braus. Wir waren ja jetzt gerade wieder in England, braucht keine 3 Minuten und dann sagen die Leute, und Eisbein und Sauerkraut. Das ist ihre Erwartung, so leben wir Deutsche. Naja, etwas Stereotyp. Aber was steckt denn hinter der Decke der riesigen Saturn- und Mediamarkt-Prospekte, die uns jedes Jahr zudecken, jeden Tag, jede Woche? Was ist denn hinter der Decke der Konzerte und Events und Bälle im Koppelsaal? Auf unserem Sonntagsfalter ist vorne ein Bild aus der Kita St. Josef hier in Hannover, die ein neues Forum gebaut haben in der List. Und da sieht man die ganze Welt. Das ist ein wunderschönes Flanellbild, an das man alles Mögliche heften kann. Und auf dem Falter seht ihr einen der berühmtesten Verse der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle Menschen, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott möchte, dass alle Menschen etwas entdecken, dass diese Decke weggenommen wird. Gott möchte, dass die Menschen entdecken, dass Gott dich liebt und nicht nur dich und nicht nur deine Familie und nicht nur die, die du liebst, sondern auch die, die du gar nicht lieben kannst, dass Gott die ganze Welt liebt. Wenn wir das entdecken würden als Deutsche, dass unser Wohlergehen, dass wir es Gott verdanken und der Völkergemeinschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg uns geholfen hat, dieses Land wieder aufzubauen. Gott möchte, dass du entdeckst, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass du zum neuen Gottesvolk gehören kannst. Dass es eine neue Identität gibt, die viel wichtiger ist, als zu welchem Volk du auf der Erde gehörst. Und das zu entdecken, dazu muss tatsächlich eine Decke weggenommen werden. Und vielleicht ist heute dieser Moment gekommen, wo du nicht nur hörst, dass Gott dich liebt und umarmen möchte, sondern wo du das spüren kannst, als wenn Gott wie ein Vater sich neben dich sitzt, seinen Arm um dich legt und sagt, willkommen, schön, dass du da bist, du gehörst zu mir. Willkommen in meiner Familie. Gott möchte das jedem Menschen sagen, ich habe dich so vermisst. Wo warst du die ganze Zeit? Wo hast du dich versteckt? Vielleicht hörst du heute, ja, Gott ist einladend, Gott ist großzügig, aber der kann ja nicht mich meinen, wenn der wüsste, wer ich bin und was ich getan habe. Nein, dieser Gott lädt jeden ein. Der steht da mit seiner Einladungskarte und sagt, hier, das ist die VIP-Card und du darfst bei mir Eintritt haben. Mein Tisch ist gedeckt für dich und viele andere. Hier sitzen viele, die sich an diesen Moment erinnern oder an diese Lebensphase, in der diese Decke in ihrem Leben weggenommen wurde. In der sie nicht nur noch mitgegangen sind, weil die Eltern das wollten oder weil irgendwer das wollte. In der du für dich entdeckt hast, dass Gott real ist, dass er diese Welt geschaffen hat und dass alles in deinem Leben Gott zu verdanken ist. Und dass du angefangen hast, die Welt mit Gottes Augen zu sehen, weil das möchte Gott auch, diese Decke möchte er auch wegnehmen. Brennt in dir dieses Feuer noch, diese Entdeckerfreude, dass Gott alle Menschen liebt, nicht nur dich, und dass er möchte, dass noch mehr Menschen in Hannover Gott kennenlernen? Wir wollen uns als Gemeinde nicht daran messen, wie groß andere Kirchen oder wie klein sie sind, sondern daran, wie viele Menschen in dieser Stadt sind, die Jesus noch nicht entdeckt haben. Und dafür reichen viele Kirchen und viele Christen. Brennt in dir dieses Feuer, dass alle Völker bei diesem endzeitlichen Festmahl eingeladen sind. In dieser großartigen Vision steckt noch ein drittes Bild. Das habe ich hier unten symbolisiert durch diese schön gestaltete, praktische Tücherbox. Ein Taschentuch. Diese Box ist eigentlich viel zu schön. So wie das letzte Lied, das wir gesungen haben, Blessed be your name, das ist eigentlich viel zu schön. Stammt ja aus dem Hiob-Buch. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Woran erinnert die Vision? Er wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichten abwischen und er wird die Schmach seines Volkes in allen Landen aufheben, denn Gott hat es gesagt. Und zu der Zeit wird man sagen, das ist unser Gott, auf den wir hofften. Jetzt lasst uns darüber freuen und fröhlich sein. Hier steht, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Die Sprache macht eigentlich Fortsetzung beim Festmahl. Gott frisst etwas auf, er verschlingt etwas, er frisst etwas auf. Aber was er da verschlingt, sind nicht die fetten Speise und er säuft nicht die Getränke, sondern er verschlingt das, was uns zu schaffen macht, was uns bedroht, was das Leben zerstört. Er verschlingt den Tod. Gott macht dem Tod ein Ende. Der Tod wird getötet. Es wird einen Tag geben, an dem es keinen Tod mehr gibt. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat Gott die Mächte der Finsternis und den Tod überwunden. Aber es wird eine Zeit kommen, in der Gott den Tod aufheben wird, in der es keinen Tod mehr gibt, in dem der Tod auf ewig tot ist. Es wird keinen Tod mehr geben. Unsere Festmahlstimmung ist auf der Erde erschüttert. Sie ist erschüttert vom Tod von Menschen. Ich weiß nicht, ob euch das Essen schmeckt, wenn ihr währenddessen Bilder aus Syrien seht. Ich weiß nicht, ob mir das Essen schmeckt, wenn ich weiß, wie es anderen Menschen gibt. Und ich schalte lieber weg bei meinem globalen Bildschirm. Vom frühen Tod von Kindern, von Menschen, die aus Hunger und Armut sterben, von Menschen, die bei Demonstrationen, friedlichen, erschossen werden, von Menschen, die durch schwere Krankheit sterben, durch Unfall, Naturkatastrophe oder durch Bomben. Es sind so viele Tränen, es sind so viele Taschentücher nötig in dieser Welt. Wir können das alles ausblenden und unsere Decke wieder über den Kopf machen und Farbfernsehen gucken, aber es ist doch da. Muss ich das jemandem erklären? Nein. Zu dieser Welt gehören die Tränen. Aber diese Welt steht unter einer wunderschönen Verheißung. Gott wird alle Tränen abwischen. Hier ist extra Plural benutzt. Von allen Angesichtern wird er alle Tränen abwischen. Gott ist der Gott des Trostes. Krisen im Rückspiegel können eine berührende Schönheit haben. Am Donnerstag hatten wir unsere Gesamtgemeinde Bibelschule, den Aufbaukurs von BTI und ich habe am Anfang gefragt, wer kennt Krisen im Rückspiegel und mag davon erzählen. Und drei Leute haben erzählt, dass sie an einem Punkt waren, an dem das Leben bitter war, es nicht mehr weiterging und dass sie heute im Rückblick sagen können, dass Gott sie durchgetragen hat und dass etwas Neues, etwas sogar Schönes begonnen hat. Und manchmal war es sogar schöner als vorher. Und dann haben wir über das Buch Hiob gesprochen. Von Jesaja 25 her ist dieser Rückspiegel ja auch eingeblendet. Denn er wird abwischen alle Tränen, weil sie geweint wurden. Das Elend, der Schmerz, das Leid, das Unrecht, dass alle Völker sich gegenseitig angetan haben, was sich Menschen angetan haben, im kleinsten Kreis von der Familie bis zur Völkergemeinschaft. Und dann aber sitzen sie alle zusammen. Die Nord- und Südkoreaner, die Russen und die Amerikaner, die Inder und die Afrikaner, die Juden und die Deutschen. Alle an Gottes Festtisch. Was für eine Vision. Und dann wird ein Lobpreis sein. Die fangen nämlich jetzt an zu singen. Gott hat uns geholfen. Gott hat uns geholfen. Auf dem Weg zu diesem großartigen Treffen dürfen wir jetzt heute etwas tun. Wir dürfen den Tisch decken für andere. Wir dürfen Menschen einladen. Wir dürfen hinsehen, wie geht es anderen Menschen auf diesem Globus. Wir dürfen uns informieren darüber und dafür beten. Denn Gott bewegt diese Welt. Und wir dürfen Geld spenden. Wir dürfen von unseren Möglichkeiten abgeben, andere einladen und selbst Einladung annehmen. Und für uns als Gemeinde bete ich auch konkret, dass die Worte von Martin Luther King, dass die Worte dieser Vision von Jesaja 25 wahr werden. Dass wir neu ein Feuer bekommen, dass wir dafür beten, dass Menschen entdecken, dass Jesus sie liebt. Menschen in Hannover und auch Menschen bis an die Enden der Welt. Ich bete, dass der Gebetskreis für Weltmission größer wird und dass nächstes Jahr nicht 6 dorthin kommen, sondern 12 und nicht 10, sondern 20. Und ich bete, dass von uns aus sich viele informieren, wie es denn den Völkern geht und dafür zu Hause auch beten. Und ich bete, dass wir unser Ziel erreichen, dass die 60.000 Euro, die wir uns jedes Jahr vornehmen, dass wir tatsächlich sie gerne spenden und gerne geben in alle Welt. Und ich bete vor allen Dingen, dass wir neu begeistert werden von dieser Vision. Die ist nämlich bunt und weit, reich durch Vielfalt. Großzügig ist die. Die ist global, ein gastgebender Gott. Jesaja sagt, zu der Zeit wird man sagen, das ist unser Gott, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Amen.